wie die Forschung den Tod besiegen will. Die Kettenreaktion. Hey Sabine, sag mal, wo willst du eigentlich so in 800 Jahren leben?
Oh Mann, du hörst dich schon an wie einer dieser ewig Leben-Nerds.
Ey, ich hab dir gerade nur eine Frage von einem ganz offiziellen Wahlplakat vorgelesen. Das hing überall neben den Postern von CDU, SPD, Grünen, AfD und so. Hast du nicht gesehen? Bei der Europawahl ist die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung angetreten. Und das ist keine Satirepartei, die meinen das tut ernst. Hör mal, so klingt das bei denen.
Wenn du für immer die körperliche und geistige Fitness eines 20-Jährigen haben könntest, wann würdest du sterben wollen? In 10 Jahren? In 100? In 1000? Vielleicht sogar nie? In den letzten Jahren hat die Altersforschung so enorme Fortschritte gemacht, dass manche Wissenschaftler sogar meinen, Menschen, die heute am Leben sind, haben tatsächlich eine reelle Chance, ewig zu leben.
Und genau das will diese Partei politisch durchsetzen. Forschen, bis der Arzt kommt und verkündet, mors mortua est, der Tod ist tot. Du kannst ja sagen, was du willst, aber das ist jetzt auch nicht viel unrealistischer als das, was uns die etablierten Parteien so alles versprechen. Aber wenigstens ist das mal was ganz Neues. Unsterblichkeit. Bang! Der älteste und größte fantastische Menschheitstraum aller Zeiten. Jetzt soll er wahr werden und das ist doch mal fett.
Ja, das ist wirklich fett. Und hat die Verjüngungspartei es ins Europaparlament geschafft?
Ich glaube, die haben nur ein 0,5% oder so bekommen.
Tja, sieht so aus, als wäre die Unsterblichkeitspartei damit gestorben, oder?
Vielleicht ja, aber vielleicht schafft sie ja auch die Wiederauferstehung. Wir sind jedenfalls wieder da, zurück aus der Winterpause. Ich bin Dirk Steffens und die Wissenschaftlerin hier neben mir, das bist du.
Sabine Steffens.
Und zusammen sind wir die Kettenreaktion. Der Geowissenschaftspodcast, der erklärt, wie sowas von sowas kommt. Wir beschäftigen uns mit überraschenden Zusammenhängen aus Natur und Wissenschaft. Weil in der Natur tatsächlich alles mit allem zusammenhängt.
Und bevor wir anfangen, wollten wir uns mal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr nämlich zuhört. Das ist für uns das Allerwichtigste. Und wir haben nämlich mal auf die Zahlen geguckt in der Winterpause und haben gesehen, dass uns schon mehrere hunderttausend Menschen zugehört haben. Und das seid ihr. Also vielen, vielen, vielen Dank und macht bitte weiter so.
Wow, also ein paar hunderttausend Mal. Dankeschön. Das Thema Longevity ist unser erstes jetzt in der neuen Staffel. Ist ja ein Megatrend, dieses Longevity. Und wir werden in den nächsten Monaten immer mal wieder darüber berichten. Also heute fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Das Leben mit dem Tod. Die beiden bedingen sich ja gegenseitig. Die sind Voraussetzung füreinander. Ich sag mal so, der Tod macht das Leben unsterblich. Ich weiß, das klingt seltsam, das klingt rätselhaft, aber Sabine kann das erklären.
Tja, der Tod ist der Zustand, der sich an das Sterben anschließt und in dem die Lebensvorgänge eines Bioorganismus vollständig erlöschen sind.
Ja, so kann man es auch sagen. Andere sagen einfach Tod.
Ja, und genau das ist aber vielleicht der genialste Trick der Evolution, um das Leben unsterblich zu machen. Das Leben wohlgemerkt, nicht das einzelne Lebewesen. Denn ein unsterbliches Lebewesen kann sich nicht ausreichend anpassen. Es bleibt für immer fast genau so, wie es auf die Welt gekommen ist. Verändert sich dann aber die Umwelt, wird die Unsterblichkeit zur Todesfalle. Und um der zu entkommen, gibt es die Fortpflanzung. Jede Generation ist ein bisschen anders als die vorherige. Und durch Mutation und Selektion kann sich das Leben an ganz verschiedene Umweltbedingungen anpassen. Survival of the fittest hat Darwin das genannt. Also das Überleben durch Anpassung. Also jedenfalls, Fortpflanzung ist die Voraussetzung für Evolution. Und naja, wenn die Alten jetzt nicht sterben würden, wäre es irgendwann zu voll auf der Erde. Also gehört der Tod eben zwingend dazu.
Ja, ist klar. Ich meine, ein unsterbliches Zebra ist eben nicht mehr unsterblich, wenn seine Savanne mal zum Ozean wird.
Das alles schon passiert.
Ja. Wenn sich ein Huftier, nehmen wir mal so ein Beispiel, über tausende Generationen langsam ans Wasser anpassen kann, dann läuft seine Lebenslinie eben weiter. Ihm wachsen vielleicht Flossen und der Körper kriegt eine Torpedoform und so. Aus dem Huftier wird dann vielleicht ein Wal. Und so ähnlich, kein Scheiß, Leute, sind die Wale tatsächlich entstanden aus Huftieren. Mit kleinen Veränderungen jeder Generation. Eltern sterben, Kinder sind besser angepasst, deren Kinder noch besser und so weiter und so weiter. Also ohne Tod kein Leben. Damit hätten wir also in dieser Folge nach knapp 5 Minuten schon mal die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest beantwortet. Und das soll uns erstmal einer nachmachen. Weil wir jetzt aber noch ein bisschen Zeit haben, werden wir mal etwas spezieller. Wir müssen zwar sterben, damit unsere Spezies sich weiterentwickeln kann, aber Wieso müssen wir vor dem Sterben altern? Warum bleiben wir nicht fit bis zum 80. oder 90. Geburtstag und fallen dann einfach tot um? Na, Frau Doktor, kannst du das auch beantworten?
Ja, diese Frage stellt die Wissenschaft tatsächlich vor ein Rätsel. Denn das Altern ist ein Menschenproblem. Viele Tiere bleiben nämlich sehr, sehr lange fit und fruchtbar, bis nahe an ihr natürliches Lebensende. Aber wir Menschen altern jahrzehntelang, werden langsam unfruchtbar, faltig, gebrechlich und so weiter, ne? Das konnte man sich lange nicht gut erklären.
Aber jetzt mal ein bisschen Licht ins wissenschaftliche Dunkel. Zum Beispiel durch die Arbeit am Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns in Köln. Wir haben da einen gefragt, der den lieben langen Forschertag nichts anderes macht, als genau darüber nachzudenken. Warum altern wir? Sebastian Grönke?
Also man kann ganz allgemein sagen, Altern ist für uns eigentlich sinnlos. Also dieser Effekt, dass wir mit dem Alter immer mehr Funktionen verlieren oder immer mehr eingeschränkt sind, dafür gibt es jetzt keine biologische sinnvolle Erklärung, sondern wir gehen davon aus, dass unser Altern im Prinzip ein Nebeneffekt ist von anderen Prozessen, die ablaufen. Wie gesagt, dass wir altern, hat keinen biologischen Sinn, sondern ist eine Nebeneffekt.
Ha, und genau so fühlt es sich ja auch an, dieses Altern. Mit Mitte 50 kann ich das sagen. Es fühlt sich sinnlos an. Fies sogar. Hier zieht was, da knirscht was, das ist gar nicht lustig. Und es ist ungerecht. In meinem Expeditionsleben habe ich ja viele Tiere gesehen, von denen du gerade gesprochen hast, Sabine. Also ob Schildkröte, Schlange oder Schakal, die meisten Tiere werden älter, dabei aber nicht unbedingt alt im Sinne von gebrechlich, unfruchtbar und so.
Ja, das ist so. Und was ich total witzig finde, die Wissenschaft sagt zum Beispiel, dass ich noch ziemlich lange nützlich bin, aber du, mal sehen.
Wie?
Ich will darauf hinaus, dass ältere Frauen evolutionär total Sinn machen. Bei Männern ist man sich da nicht so sicher. Also Grönke meint jedenfalls, dass bei uns Homo sapiensen, die wir ja so weise sind, dass es einen Überlebensvorteil geben kann, wenn die Älteren noch da sind.
Weil wir eine soziale Spezies sind, die sich gerade innerhalb der Familie natürlich gegenseitig unterstützen. Und da kann es natürlich sinnvoll sein, dass gerade die Erfahrensten und Ältesten, die ja wahrscheinlich die beste Übersicht haben, was in bestimmten Situationen zu tun ist, dann auch noch da sind, um die Jüngeren zu unterstützen, die dann vielleicht physisch besser mit der Situation umgehen können, aber nicht so viel Erfahrung haben und dann vielleicht die Weisheit einfach nicht haben.
Tja. Das ist mal eine These. Warum Frauen jenseits der Menopause evolutionär noch Sinn machen? Das haben ja sonst nur noch Wale und wenige andere Tierarten, also Schwertwale zum Beispiel. Da gibt's auch eine Menopause. Wer hätte das gedacht?
Ja, in der biologischen Anthropologie nennt man das die sogenannte Großmutterhypothese. Und die hat damit zu tun, die Frühmenschen waren ja in Horden unterwegs und die jungen, fortpflanzungsfähigen Frauen konnten sich deswegen noch weiter besser fortpflanzen, weil die älteren Frauen ihnen geholfen haben, sie unterstützt haben und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, dieses Wissen und die Weisheit und die hohen Sozialkompetenzen mit in die Sicht.
Ja, Sitte. Und ich unterbreche da jetzt mal, Leute, wenn ihr sehen könnt, wie Sabine grinst. Ich meine, ja, sie hat einen männerfeindlichen Gesichtsausdruck, das kann man so sagen, aber zumindest jetzt intellektuell kann ich an der Stelle folgen. Alt und erfahren zu sein, das ist sinnvoll, aber das kann das menschliche Altern trotzdem nicht komplett erklären, diese Großmutterhypothese. Denn es gibt ja auch Spezies, die werden alt, obwohl sie gar kein soziales Leben führen. Also wenn wir zum Beispiel mal ein Nashorn nehmen, typischen Einzelgänger, wird auch ziemlich alt, das Tier. Aber da ist nichts mit Großmutterhypothese.
Ja, also es bleibt dabei, für die Wissenschaft ist Altern ziemlich rätselhaft.
Okay, wir können nicht beantworten, warum wir altern, aber wir können wenigstens sagen, wie und wann.
Also Altern ist wirklich betrifft den gesamten Körper und ist ein ganz allgemein gesagt ein Funktionsverlust der meisten Organe, der natürlich schleichend über die Zeit passiert. Und es ist ja auch nicht so, dass wir, ich sag mal, erst mit 40, 50 oder 60 anfangen zu altern, sondern dieser Prozess geht ja schon viel früher los. Der geht eigentlich sehr früh im Leben los, fast mit der Geburt für bestimmte Organsysteme.
Oh fuck, ich meine, so gesehen ist die Geburt bereits der Anfang vom Ende. Die Lebensuhr läuft runter vom ersten Moment an. Und die beste Methode, das echte Alter, also das biologische Alter, festzustellen, das ist die epigenetische Uhr.
Ja, die hat Alternsforscher Steve Horvath als erster entwickelt. Damit kann man das biologische Alter von nicht nur ganzen Organismen, sogar von Zellen oder Geweben ganz genau ermitteln. Und er hat da sehr lange dran gearbeitet. Also seine Erkenntnisse waren so bahnbrechend, dass es erstmal von Kollegen angezweifelt wurde und von wissenschaftlichen Magazinen gar nicht publiziert werden wollte. Aber so vor einem Jahrzehnt wurde es dann doch wirklich publiziert und hat eine ganz große Welle gemacht. Und seither reden wir ganz anders über das Alter.
Alle reden jetzt von der epigenetischen Uhr und ich auch. Aber so ganz verstanden habe ich sie nicht, also habe ich mal gefragt.
Im Prinzip liest die epigenetische Uhr chemische Veränderungen an der DNA, also an unserem Erbgut. Das sind die sogenannten DNA-Methylierungen. Das sind kleine chemische Veränderungen, die an der DNA angebracht werden. Und davon gibt es in jeder Zelle, also in jedem Zellkern, wo unser Erbgut liegt, gibt es Millionen von diesen Veränderungen. Und das Interessante ist, für die epigenetische Uhr braucht man nur um die 350 von diesen. Also von, und diese 350, die verändern sich halt mit dem Alter. Und diese Veränderung ist dann, kann man dann als Maß für das biologische Alter verwenden und ist relativ genau.
Jedenfalls, das war so der Beginn, dass man so Biohacking machen kann, also an seinem biologischen Alter was ändern kann. Also diese epigenetische Uhr, die dient jetzt als Marker in allen Longevity-Studien. Und der Horvath ist übrigens auch drauf gekommen, dass man am biologischen Alter drehen kann. Und weißt du übrigens wie?
Keine Ahnung.
Der hat einen Zwillingsbruder. Als er die epigenetische Uhr bei ihm ausprobiert hat, hat er festgestellt, dass sein Bruder biologisch 3 Jahre jünger ist als er, also sein Zwilling.
Tja, das ist im Forscherleben ein echter Scheißmoment.
Es war hart. Und dann hat er eben Maßnahmen ergriffen und hat innerhalb von Monaten sein biologisches Alter tatsächlich zurückdrehen können. So hat das ganze Biohacking vielleicht begonnen. Und diese Horvath-Uhr liest eben genau 353 Veränderungen in unserem Genom ab. Und die Genauigkeit ist weit über 90%. Ja, und inzwischen gibt es auch viele Ergänzungen zu dieser ursprünglichen Horvath-Uhr. Aber ohne die geht es eben gar nicht mehr.
Also im Vergleich, es ist totaler Quatsch, damit ihr das mal einordnen könnt, was zum Beispiel eure Sportuhren anzeigen oder die Health-App von eurem Handy. Das dürft ihr jetzt nicht verwechseln. Euer Sportalter, das hat nichts mit eurem tatsächlichen Alter zu tun. Wir wissen jetzt ja, wie man das Alter messen kann. Wir wissen aber noch nicht, was eigentlich bei diesem Altern eigentlich passiert. Also ganz grob gesagt haben wir eine Idee. Erst altern die Zellen, dann die Organe, damit der ganze Organismus. Aber die Zellen, das ist der Ursprung. Und was passiert in denen?
Also das können sowohl Veränderungen der DNA selber sein, also Mutationen, die sich anreichern dadurch, dass es zum Beispiel Fehler gibt beim Vermehren der DNA, aber das kann auch durch Umwelteinflüsse kommen. Also es sind sowohl äußere als auch innere Faktoren, die diese Schäden verursachen.
Ja, und diese Schäden werden jeden Tag mehr, weil Zellen eben dauernd kopiert werden. Wir sterben nämlich nicht mit den Zellen, mit denen wir geboren worden sind. Wir erneuern uns im Leben ungefähr 1000 Mal komplett. Aber es gibt auch Ausnahmen, zum Beispiel die Zellen in Herz und Gehirn, die behalten wir ein Leben lang.
Ja, das weiß man, so viel weiß man. Und neue Zellen, die wir ja brauchen, um weiter leben zu können, die entstehen aus Stammzellen. Was ist eine Stammzelle? Also sozusagen so eine Urzelle, aus denen dann in der Entwicklung verschiedene Zellen werden können. Also das ist sozusagen eine Blaupause fürs Bauen von Zellen.
Und man weiß auch, dass zum Beispiel die Stammzellen im Alterungsprozess eine sehr wichtige Rolle spielen und Stammzellen mit dem Alter sich teilweise entweder nicht mehr in die richtigen Zellen entwickeln. Also die produzieren, können sich zwar immer noch teilen, aber entwickeln sich in dann nicht mehr die Zellpopulation, in die sie sich eigentlich entwickeln sollen. Oder auf der anderen Seite hat man auch gesehen, dass Stammzellen verloren gehen zum Beispiel. Und dann nimmt natürlich auch das Potenzial des Organs ab, sich wieder zu erneuern.
Die Kettenreaktion bis hierher. Das menschliche Altern ist ungewöhnlich. Viele Tiere bleiben fit bis fast zum Tod. Der evolutionäre Sinn des Alterns ist fragwürdig. Es gibt zwar die Großmutterhypothese, aber das erklärt nicht alles. Altern betrifft den ganzen Organismus. Es beginnt bei der Geburt, zuerst in den Zellen. Die Zellen müssen sich ständig erneuern, dafür braucht es Stammzellen. Die bilden sich im Alter schlechter. Und dann können sich Organe nicht mehr erneuern. Das Bioalter nimmt zu und am Ende sind wir tot.
Um dieses ganze superkomplexe Thema besser zu fassen, hat die Wissenschaft sogenannte Hallmarks of Aging definiert, und zwar 9. Die 9 bedeutendsten Alterungskennzeichen. Das erste ist zum Beispiel genetische Instabilität.
Also mutierte Gene.
Ja. Verkürzte Telomere.
Telomere, das sind diese kleinen Schutzkappen oben auf den Chromosomen, wie diese Plastikenden auf Schnürsenkeln.
Genau, und dann diese epigenetischen Veränderungen, die wir ja mit dieser Uhr auch messen können.
Rauchen, saufen, faul rumliegen.
Und dann gibt's die Proteostase.
Ich habe keine Ahnung, was das ist.
Das ist das Proteinmanagement in den Zellen. Das ist ganz lebenswichtig, dass wir eben die richtigen Proteine herstellen.
Aha.
Dann abnehmende Nährstofferkennung.
Ah ja, das bedeutet, die Zellen müssen ja das, was da irgendwie ankommt, verarbeiten. Also eine Zelle kann Zucker, Fett, Aminosäuren und all sowas dann nicht mehr richtig erkennen, wenn sie zu alt ist und damit nicht mehr viel anfangen.
Genau. Dann kaputte Mitochondrien sind ein Hallmark.
Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, darüber reden alle. Denn die sind sozusagen der Maschinenraum des Lebens.
Das könnte man so sagen. Und schließlich, das hat Sebastian Krönke vorher auch schon erwähnt, noch drei Punkte, nämlich die Zellalterung, die Erschöpfung der Stammzellen und die abnehmende Fähigkeit der Zellen, miteinander zu kommunizieren.
Ach, die reden miteinander?
Natürlich, sonst würdest du nicht leben.
Mann, das klingt echt kompliziert.
Ja, das ist es leider auch. Und in unserer Kettenreaktion werden wir jetzt einmal im Monat ein Alterungsthema immer so erklären, dass es hoffentlich jeder verstehen kann.
Sie meint mich, Leute, sie meint mich, damit ich es verstehen kann.
Ja, naja, ja, und auch, was man eben dagegen tun kann. Denn an vielen dieser Hallmarks kann man zum Beispiel rumschrauben, um möglichst nicht frühzeitig zu sterben oder eine der typischen Alterserkrankungen zu bekommen.
Also es gibt einmal den Ansatz, dass man versucht, die Zellalterung zu verlangsamen. Und das muss man natürlich machen, indem man relativ früh anfängt. Alternativ dazu gibt es natürlich auch noch den Ansatz der Verjüngung. Also dass man sagt, man hat jetzt eine alte Zelle, kann man die auch wieder in den jüngeren Zustand zurückversetzen. Also beide Ansätze, die Verlangsamung des Alterns während des Alterungsprozesses und auch das Verjüngen scheint beides zu funktionieren.
Halleluja! Es funktioniert! Yeah!
Genau.
Wir machen uns wieder jung.
Ja, das nennt man Biohacking. Also wir hacken unser eigenes Leben. Und genau das haben wir übrigens versucht oder versuchen wir gerade.
Also Sabine und ich zusammen bei uns zu Hause im täglichen Leben, jeden Tag.
Wir haben einen halbjährigen Selbstversuch gestartet, ob wir innerhalb von diesen 6 Monaten, also im halben Jahr, 3 Jahre jünger werden können und tun da alles, was vielversprechend ist und in der Longevity-Forschung gerade der heiße Scheiß ist.
Ja, und unsere Freunde bemitleiden uns schon. Das ist nämlich echt hart.
Es ist hart, Leute. Fasten, Eisbäder, Dutzende Medikamente, gesunde Ernährung, natürlich kein Alkohol, keine Zigaretten und so weiter. Was machen wir noch alles?
Ach ja. Also es klingt ein bisschen so, als würden wir jetzt sehr langweilig sehr alt werden.
Und hört mal immer mal wieder rein, da werden wir euch erzählen, wie es uns geht, ob es was geholfen hat.
Und schaut auch meinen Insta-Account, da erzähle ich auch mal ein kleines Kapitel, was es gerade so für News gibt. Und jedenfalls, und das ist die Nachricht des Tages, wir können wieder jünger werden. Yeah! Wenn das mal kein Grund für Optimismus ist. Und jetzt muss ich doch noch einmal fragen, was ich am Anfang gefragt habe, Sabine, wo willst du in 800 Jahren leben? Und hoffentlich immer noch mit mir, bis dass der Tod uns scheidet. Ich meine, das haben wir uns versprochen.
Ja, stimmt, aber da wussten wir ja auch noch nicht, wie lang das dauern kann. Aber schauen wir mal. Erstmal danke an euch mal wieder fürs Zuhören. Das war die Kettenreaktion. Und ab jetzt einmal im Monat zur Unsterblichkeit.
Bis nächstes Mal.
Und vielen, vielen Dank an unser Team.
Audioproduktion und Sounddesign.
Konstantina Bellu.
Produktionsleitung
Gerold Teufelsdorfer,
Redaktion
Sabine und Dirk Steffens.
Dieser Geowissenschaftspodcast ist eine Produktion der UFA Show and Factual unter dem Label UFA Documentary.
Im Auftrag von RTL Plus.